Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holoch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Hinter uns liegt ein aufreibendes Wochenende mit dem Skifliegen in Oberstdorf und dem Frauenweltcup in Sau. Wir haben gleich 5 Wettkämpfe, die es zu besprechen gilt und ganz, ganz viele Themen in dieser neuen Ausgabe der Flugshow. Und wir, das bin einmal ich, Luis Holoch, und heute mit am Start unser Schweizer Freund Andreas Schuler. Grüezi, Andi.
Grüezi wohl und willkommen aus der Schweiz. Nee. Liebe Grüße aus der Schweiz, sagen wir es lieber so.
Ja, ist ja kein Zufall, dass wir zwei heute das Vergnügen miteinander haben, denn du warst wie im letzten Jahr schon in Oberstdorf vor Ort, aber nicht einfach so und hast dir das angeschaut, sondern du bist auch selber aktiv gewesen. Du hast dir die Ski angeschnallt und dich die Heini-Klopfer-Schanze runtergestürzt. Erzähl doch mal, wie war es? Wie viel Spaß hat es gemacht?
Ja, definitiv ordentlich Adrenalin gesammelt. Das ist auch der Hauptgrund, wieso ich mir das noch antue. ja, habe es dann heute bei der Arbeit gemerkt, dass das Wochenende doch sehr viel abverlangt hat. Körper hat auf Game Over geschaltet und auch die mentalen Fähigkeiten. Und ja, hat mir schon ein bisschen gezeigt, dass es dann schon viel Energie auch braucht bei so einem Skiflugwochenende. Und auch als Vorspringer, wenn man dann ja gerade viel herumsitzt, sich wieder hochpushen muss, wenn man zum Einsatz kommt. Und ich bin jetzt auch nicht mehr aktiv, von dem her bin ich mir das Ganze nicht mehr gewöhnt, aber kurz zusammengefasst, Spaß hat's gemacht.
Das ist die Hauptsache und ja schön, dass du trotz deiner Erschöpfung uns heute zur Verfügung stehst und ein bisschen erzählen und einordnen kannst, was da so passiert ist. Ganz generelle Frage, die ich mir so gestellt habe. Ich meine, der Skispringer hasst Rückenwind, das weiß ich aus sehr, sehr guten Quellen. Wie viel Spaß macht denn Skifliegen bei Rückenwind?
Ja, dann spielen halt, also logischerweise, man fliegt lieber, wenn es Aufwind hat. Wenn es dann Rückenwind hat, kommt es halt noch sehr fest darauf an, wie es mit dem Speed aussieht. Wenn man genug Gates zur Verfügung hat und trotzdem ins Fliegen kommt, finde ich es völlig okay. Aber wenn es dann einen oben hinpuckelt und was bei Rückenwind schneller mal passiert, wenn es technisch vielleicht nicht so passt, dann ja, macht es dann auch nicht mehr so viel Spaß.
Kann ich mir vorstellen. Du hast mir, als wir uns das Wochenende so ein bisschen ausgetauscht hast, erzählt, dass du mit einer 360-Grad-Kamera auch einen Sprung gemacht hast. Wiefern fühlt sich das anders an und was ist das Besondere an dieser Kamera?
Ja, das Besondere nachher sicher die Aufnahme. Da kann man recht viel damit machen, sei es mit, also der Grund ist, eigentlich, dass man nachher eine VR-Brille aufsetzen kann und so eigentlich sich komplett in den Springer hineinversetzen kann. Ich fand es auch recht tricky, weil die war, ich glaube, etwa 300 Gramm schwer. Klingt jetzt nicht nach viel, aber wenn man die ganz ja, auf dem Schädel sozusagen hinpappt, ändert das doch ein bisschen was vom Schwerpunkt. Man hat das Gefühl, man muss immer so den Kopf ein bisschen anspannen, dass er dort sein oder dass er dort ist, wo er normalerweise dann ist, dass von der Optik oder von der Sicht stimmt. Und irgendwie hat es schon noch mehr ausgemacht, wie ich ursprünglich dachte. Und ich musste dann auch, hatte zum Glück dann auch noch die Chance, mit mehr Anlauf zu springen mit dieser Kamera, aber den habe ich definitiv gebraucht, dass es auch ein bisschen geflogen ist.
Ist also was anderes, als wenn man sich einfach eine GoPro auf den Helm schnallt, kann man sagen.
Ja, die GoPro ist noch ein bisschen leichter, vielleicht ein weniger Widerstand. Also vom Prinzip her das gleiche, einfach ein bisschen mehr noch.
Ja, okay. Interessant auf jeden Fall. Und bevor wir gleich zum Sportlichen kommen, noch eine Frage von unserem Zuhörer Florian, die er uns geschickt hat. Er hat sich gefragt, warum gibt es im Kalender eigentlich einmal im Januar zwischendurch Skifliegen und danach dann erstmal mehrere Wochen ohne? Wäre es nicht eigentlich sinnvoller, alle Skiflugwochenenden gebündelt am Saisonende auszutragen und Wäre es nicht auch praktischer für die Athleten, dass man sich dann darauf einstellen kann?
Ich persönlich, also ich verstehe den Hintergedanken oder den Grund der Frage. In der Vergangenheit, wenn ich mich nicht komplett täusche, waren die Skiflugwettkämpfe auch immer später angesetzt. Dieses Jahr war Oberstdorf sehr, sehr früh. Auch aufgrund der WM nehme ich schwer an. Und ich finde es eigentlich so noch passend, dass man doch mal so ein Skiflug-Highlight früher auch zur Saison hat und dann nicht einfach alles auf einen Rutsch kommt. Ja, die im Weltcup, die können eh schnell umstellen. Da kommt es, glaube ich, jetzt nicht mehr extrem darauf an, dass man noch lange Zeit braucht, sich wieder von Skiflugschanze auf die Normalschanze umzugewöhnen oder auch umgekehrt. Und ja, die meisten, die dort vorne dabei sind, die sind so Profis, dass sie das sehr gut hinkriegen, ohne lange Vorbereitungszeit dafür zu brauchen.
Also ich finde es aus mehreren Hinsichten auch sinnvoll, das zwischendurch mal einzustreuen, weil einerseits ausgerechnet die anstrengenden Skifliegen am Ende einer ohnehin langen Saison alle gebündelt zu machen, das ist, glaube ich, für die Athleten auch nicht gut. Also wir hatten das einmal, ich glaube, da bist du sogar auch noch im Weltcup unterwegs gewesen, 2022, wenn mich nicht alles täuscht, da hatten wir Oberstdorf, Vikersund, Planica, alles direkt hintereinander, also das fand ich nicht so toll. Dann natürlich auch, was du sagst, ja, wegen der WM ging es jetzt auch nicht anders, sonst wäre Oberstdorf natürlich wieder im Februar gewesen. Und das Dritte halt noch, auch für uns Fans ist es ja cool, wenn wir nicht die ganze Saison auf das Skifliegen warten müssen, sondern zwischendurch mal so eine kleine Kostprobe bekommen.
Ja, also sehe ich gleich. Mal schauen, was die nächsten Jahre dann hingeben. Obwohl nächstes Jahr wieder Skiflug-WM-Jahr ist, aber ja, gespannt, wie es dann in der Zukunft aussieht.
Absolut. Dann müssen wir noch mal ein paar große Namen sprechen, bevor wir ganz in das sportliche Geschehen reinschauen. Denn es sind einige Herren nicht gewertet worden, weil sie sich Unzulänglichkeiten am Material erlaubt haben. So würde ich das jetzt mal formulieren. Der prominenteste natürlich Stefan Kraft, erstmals nach 10 Jahren mal wieder disqualifiziert worden, weil die Luftdurchlässigkeit des Anzugs zu groß war. Er hat dann im ZDF gesagt, ja, da ging es irgendwie um 3 Liter. Jetzt für jemanden, der sich jetzt nicht so gut mit dem Material auskennt, einerseits die Frage, wie passiert sowas und wie kann man das wieder beheben quasi?
Das Beheben ist relativ einfach, würde ich sagen. Und ja, schlussendlich kann man den Anzug, ich glaube, alle Top-Nationen haben mittlerweile so ein Messgerät mit dabei, wo man die Luftdurchlässigkeit messen kann. Und dann probiert man eigentlich nichts anderes zu machen, wie der Stoff dort, wo er halt zu gering Luft durchlässt, auszudehnen. Ja, also eigentlich wirklich, man kann ausdehnen, ausziehen, dann wird er eigentlich weicher und lässt dann mehr Luft durch. Wieso das jetzt so weit gekommen war bei einer Top-Nation oder beim Top-Athleten wie Kraft? Ich kann mir vorstellen, das hängt ein bisschen mit der neuen Regelung zusammen, wo man halt nur noch eine gewisse Anzahl an Anzüge pro Periode zur Verfügung hat. Und dann will man halt irgendwie probieren auszureizen, jeden Anzug, den man noch hat, halt möglichst am Limit ja durchzubringen. Und vielleicht, ja, kann sein, dass nicht sauber gemessen wurde auf Seiten Österreich oder dass halt einfach ein paar Stellen übersehen wurde, wo er weniger durchgelassen hat. Das passiert so schnell mal. Kann sich auch nach einem Sprung schon wieder komplett geändert haben, wenn man dann gesprungen ist. Von dem her, ja, sorry, wenn ich so sage, scheiße, das passiert ist, aber passiert dann vielleicht doch relativ schnell, ohne dass man es weiß.
Das in Anführungszeichen Gute für ihn war, dass er ja eh nicht so besonders platziert war. Das heißt, es hat ihm jetzt nicht ganz so viele Punkte gekostet, wie wenn er jetzt auf dem Podium gelandet wäre. Also ich glaube, es kann der verschmerzen, hat er ja auch schnell eingesehen. Und was ich ganz spannend fand, war, dass er gesagt hat, er musste den gleichen Anzug nehmen, weil das war der einzige, den er überhaupt nach Oberstdorf mitgebracht hat. Also auch das wieder Auswirkungen von der neuen Regel, kann man ja drin sagen.
Genau, ja.
Dann haben wir noch zwei Slowenen, die am Sonntag disqualifiziert wurden, nämlich Angela Nischik und Lovro Kos. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, waren das beiden, bei beiden, dass der Anzug zu groß war. Interessant fand ich nur die Äußerung von Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF, dass er dann gesagt haben, ja, wenn gleich zwei disqualifiziert werden und trotzdem einer von den Slowenen gewinnt, dann ist das schon ein bisschen komisch. Ist es das oder ist das nur seine subjektive Meinung?
Ja, kann jetzt nicht den neutralen Schweizer raushängen, aber meiner Meinung nach, jeder einzelne Athlet, der im Weltcup unterwegs ist, der springt einen Anzug, den man probiert, möglichst ans Limit zu bringen von der Größe, ziemlich egal von welcher Nation. Und ja, dass es jetzt zwei Slowenen getüpft hat. Kann sein, dass sie nochmal probiert haben, möglichst alles auszureizen fürs Skifliegen, aber muss dann ehrlich sagen, man sieht genug andere Beispiele von anderen Top-Athleten. Da hat man auch das Gefühl, die springen doch Anzüge, die ordentlich groß sind, aber meiner Meinung nach ist es mittlerweile einfach part of the game, dass man seinen Anzug möglichst ausreizt, damit man überhaupt vorne mitspringen kann und dementsprechend wieder Gleichheit für alle, ja, macht.
Ja, und ich würde sagen, das ist immer noch die Hauptsache. Also selbst wenn es für das Auge grenzwertig scheint, ich sag mal, wenn dann alle so gesehen gleich scharf kontrolliert und auch sanktioniert werden, wenn da wirklich was nicht stimmt, dann ist es ja, und so muss man es ja auch dann nun mal hinnehmen, in Ordnung, weil transparenter als diese Meldung bekommt man es ja aktuell nicht, dass man da irgendwie eine Info bekommt, also wie groß er jetzt wi wirklich war oder. Ja, aber das ist ja auch was, was wir schon seit Jahren kritisieren, dass man sagt, ja, irgendwie nur mit diesen Meldungen, ja, sie sind jetzt disqualifiziert worden, weil der Anzug zu groß war. Ja, was bleibt einem dann noch so übrig, als das hinzunehmen? Es ist nun mal so.
Ja, definitiv. Das Einzige, was man hier meiner Meinung nach optimieren kann, ist, dass man halt von der FIS wirklich eine klare Linie fährt, sei es einer, der ganz vorne ist oder vielleicht auch ein bisschen hinten mitspringt. Ja, dass man da auch die Grenzen aus Sicht des Materialkontrolleurs ja, stellt und so möglichst Gleichheit schafft für alle, ja.
Das ist doch mal ein gutes Schlusswort dazu. Dann schauen wir auf die Ergebnisse. Und ja, mich hat es jetzt ehrlicherweise nicht großartig überrascht, dass wir zum Skifliegen kommen und die Slowenen mischen ganz vorne mit. Das ist ihre Leib- und Magendisziplin. Timi Seitz gewinnt am Samstag vor Jan-André Vorfang und Domen Prijoc. Und genau dieser Domen Prijoc gewinnt das Fliegen dann am Sonntag wieder vor Jan-André Vorfang und Michi Heiböck. Und ich finde, die beiden Sieger, die können wir ja irgendwie so im Doppelpack zusammen abhandeln, weil es ist bei beiden ein Phänomen, sie gehen auf eine Flugschanze und fliegen plötzlich in andere Sphären als sonst. Also gerade bei Timi Seitz ist das ja sehr auffällig. Der hat jetzt 5 Weltcupsiege und allesamt auf Skiflugschanzen geholt. Warum sind die Herrschaften so stark auf diesen großen Anlagen?
Ja, der Hauptgrund ist sicher die Technik, die gerade beim Domen mittlerweile ist zwar nicht mehr so am Limit, aber macht halt seinen Sprung so oder der beschleunigt den Sprung so extrem, dass es halt auf einer Skiflugschanze dann unter einen Meter einschenkt. Und ja, beim Timi kann man, glaube ich, schon davon sprechen, dass er mitunter vielleicht das beste Flugsystem überhaupt hat. Eine richtig plane Skiführung, was halt mehr Auftrieb bedeutet. Ja, Körper-Ski-Distanz, da passt einfach alles zusammen und dann kommt es dann auch irgendwie wenig überraschend, dass es auf der Skiflugschanze einfach gut funktioniert. Und was ich dazu auch noch sagen muss, irgendwie, die Slowenen kamen von Station zu Station irgendwie besser in Fahrt und auch schon in Zakopane waren sie dann ja, weiter vor. Aufzufinden wie noch ja, eine Woche zuvor oder bei der
Also ganz
Tournee
aus dem
halt.
Nichts kam
Ja.
das jetzt nicht, ja.
Ja, von dem her, die werden auch wieder bei den nächsten Skiflug-Wettkämpfen gut sein, da bin ich mir hundertprozentig sicher, aber ja.
Mit der Wette gewinnst du jetzt nicht großartig viel Geld,
Ich
ja.
denke nicht, nee.
Seitz war für mich am Sonntag sogar noch ein Spezialfall, weil, also ganz im Ernst, was man sich im ersten Durchgang dabei gedacht hat, dass man seitens der Jury extra für ihn nochmal verkürzt hat. Also das habe ich wirklich gar nicht verstanden, weil das Schiefliegen jetzt nicht so besonders spektakulär war, wie auch schon am Samstag der erste Durchgang. Also unsere Bullshit-Bingo-Spieler werden sich freuen, dass ich hier mal wieder die Jury kritisiere und sage, das war irgendwie unterdurchschnittlich. Also es hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht, die ersten Durchgänge zu verfolgen. Oder würdest du das anders sehen?
Ja, ich sehe es ein bisschen gleich, obwohl ich verstehe den Hintergedanken jetzt von Borek, dass ja, die Bedingungen waren halt ein bisschen wechselnd von sogar Aufwind, Zurückenwind. Und das Ding ist halt, dass wenn ein Timmy Aufwind und viel Speed erwischt, dann landet er im Loch oder. Ja, es kann dann auch mal zu weit gehen und dann hat man wieder diesen Stempel aufgesetzt, dass es wieder ja, in die andere Richtung ging und war jetzt halt eine Nummer zu sicher. Ist blöd, extrem blöd gelaufen, aber ich verstehe ein bisschen auch der Hintergedanke dazu, ja.
Okay, kann ich gar nicht mal was gegen sagen. Also verstehen tue ich es auch. Es war vielleicht ein bisschen übervorsichtig, aber ich könnte mir vorstellen, dass vor allem der Quali-Flug schon am Freitag von Jörn-André Vorfang da mit ein bisschen was zu tun hatte, weil der kam ja auch mehr oder weniger aus dem Nichts und sollte für ihn ja dann ein sehr interessantes Wochenende einläuten, wie ich finde, weil er hat gerade am Sonntag wirklich das Schicksal zusammen mit seinem Coach selber in die Hand genommen. Der wollte diesen Sieg unbedingt, hat in allen Durchgängen, also sowohl Quali als auch Wettkampf, verkürzt und ist am Ende auch wieder Zweiter geworden. Ist er dann so ein bisschen quasi der tragische Held des Wochenendes für uns?
Ja, eigentlich kann man fast schon so sagen, obwohl, ich weiß jetzt gar nicht, was wurde er am Sonntag?
Auch Zweiter, ja.
Ja, eigentlich hat er dann die konstanteste Leistung insgesamt gehabt. Der Sieg fehlte ihm schlussendlich dann. Der wird er früher oder später auf der Skiflugschanze auch noch holen. Aber ja, schon eigentlich ein bisschen dreckig, wenn alles darauf gerichtet ist, dass er gewinnt und dann schlussendlich fehlt es halt knapp. Aber ja, der Domen sowie der Timmy, die haben schon genug bewiesen, dass sie Skiflieger, wie sagt man, ja, exzellente Skiflieger sind und deshalb ist es dann halt an der Spitze einfach extrem eng und kann sich schnell auch ändern.
Absolut, sind wir gespannt. Ich meine, wir haben jetzt als nächste Station Willingen und da hat Jörn-André Vorfahren ja auch schon seine sehr positiven Erfahrungen gehabt. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das vielleicht an diesem Wochenende dann auch für ihn klappt mit seinem ersten Saisonsieg. Was in dieser Saison tatsächlich einmalig ist, ist ja dann am Samstag passiert, denn es stand ausnahmsweise mal kein Österreich auf dem Podium. Was für eine Schmach für Rot-Weiß-Rot, muss man sagen. Und zum Glück hatten sie dann am Sonntag Michi Heiböck, der so hervorragend unterwegs gewesen ist, dass er noch Dritter wurde. Aber man muss natürlich sagen, trotzdem wieder mannschaftlich ist wieder kein Weg an ihnen vorbeigeführt. Würdest du denn sagen, dass es diesmal daran lag, dass nur andere ausnahmsweise besser waren, oder hat bei den Österreichern, haben die Österreicher auch irgendwas vermissen lassen an diesem Wochenende, dass sie nicht ganz so geballt die Erfolge geholt haben?
Ja, für das habe ich es fast ein bisschen zu wenig detailliert mitbekommen als Vorspringer. Aber ich bin mir eigentlich auch ganz ehrlich ziemlich sicher, wenn es jetzt dann wieder auf eine normale Schanze geht, dass die wieder ganz, ganz vorne mitmischen werden. Und auf der Skiflugschanze gibt es dann halt noch die Experten, die wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, wo dann einfach eine Schippe noch drauflegen können, wo vielleicht jetzt beim Jan oder beim Daniel Czofenik das Ganze auf der Skiflugschanze noch nicht so funktioniert, dass sie dort, ja, ich meine, der Basissprung, der ist perfekt, der funktioniert auf jeder Großschanze und Normalschanze und bei der Skiflugschanze ist dann vielleicht die slowenische Fliegerkunst oder die von einem Vorfang einfach stärker, ja.
Und wer ja plötzlich an diesem Wochenende auch wieder auf der Matte stand, und das mal wieder nach einer selbstverordneten Pause wie ausgewechselt gesprungen ist, ist Ryuyo Kobayashi. Auch das finde ich irgendwie ein Phänomen, denn das hatten wir, ich glaube, vorletzte Saison müsste es gewesen sein. Da lief die Saison auch überhaupt nicht nach seinem Wunsch. Da hat er sich selber mal rausgenommen, ist zu Hause gewesen, hat fleißig trainiert, wie es scheint, und dann kommt er zurück und man denkt sich, was haben sie denn mit dem eigentlich angestellt? Hast du in seinem Sprung irgendwas gesehen, was er anders gemacht, was es erklärt, dass er auf einmal Fünfter wird am Samstag?
Rein technisch hart jetzt das. Für das kenne ich seine Sprünge von der Tournee zu wenig gut oder habe ich sie zu wenig gut analysiert. Aber was ich mir definitiv vorstellen kann, ist, dass halt einfach auch ja, der Kopf dann beim Skifliegen extrem viel ausmacht, wenn man ja, gut erholt war, ist. Man weiß genau, man ist ein guter Skiflieger, man brennt eigentlich schon ein bisschen auf den Event und ja, der Kobayashi, der hat schon so viel gewonnen und weiß genau, mit was er sich pushen kann und auch aus einer Negativspirale rauskommen kann, was er ja, wie du gesagt hast, schon öfters gezeigt hat. Denke ich jetzt nicht mal, dass die Technik so entscheidend ist, sondern auch mehr der, ja, der Kopf, wo dann das gewisse Etwas mitbringt, um einfach sich bei der Skiflugschanze noch ein bisschen mehr ans Limit zu bringen und sich dann so voll rauszuhauen.
Was ich mich das ganze Wochenende gefragt habe und was ich ihn selber gerne mal fragen würde, ist, wie sich das jetzt einerseits für ihn angefühlt hat, auf einer normalen Skiflugschanze unterwegs zu sein, nach seinem Erlebnis in Island, und andererseits auch, inwiefern ihm das jetzt sogar einen Vorteil irgendwie verschafft hat, weil er das Ganze in noch extremer kennengelernt hat. Ist natürlich beides absolut hochspekulativ, wie gesagt, kann nur er für sich beantworten, aber irgendwie hat mich dieser Gedanke das ganze Wochenende nicht wirklich losgelassen.
Das ist noch eine gute Frage. Ich denke schon, dass durch die Erfahrung vielleicht, ja, es gibt einem auch schon auch viel Vertrauen, dass man weiß, man kann sich einfach so weit fliegen lassen. Ob es dann jetzt, ja, der Faktor war, wieso er wieder viel besser zurückkam wie zuvor, denke ich eher nicht, aber ja, mehr auch. Irgendwie hat man als Skispringen einfach noch so das zusätzliche Fliegergehen in sich drin. Und wenn man das hat, dann denke ich, weiß man genau, man ist auf der Skiflugschanze vorne mit dabei und man kann mit einem rechnen. Und das kommt dann einem schon zugute.
Was mir auch ins Auge gestochen ist, ist der vierte Platz von Pavel Vencek am Sonntag, sein bestes Weltcup-Ergebnis. Ausgerechnet der Mann, der Flugangst hat, der sorgt für einen großen polnischen Erfolg. Das ist auch irgendwie ein nicht erklärbares Phänomen. Andererseits muss man sagen, auch der hat sich ja in den letzten Wochen echt Stück für Stück gesteigert. Also es ist der einzige Pole, das haben wir auch immer wieder auf Sendung gesagt, bei dem wirklich ein Aufwärtstrend erkennbar ist.
Ja, also kommt meiner Meinung nach überhaupt nicht überraschend. Hat sich ja schon während der Tournee, während Zakopane so angedeutet, dass er extrem stabil in der Top 10 aufzufinden ist. Ja, was mich ein bisschen mehr überrascht ist, dass er, was war er am Samstag? Da hat es ihn, glaube ich, einfach, ah, dann hat er den ersten Durchgang nicht überstanden, ja. Dass er dann auf den zweiten Tag alles wieder so zusammenkriegt, dass es dann doch funktioniert, fand ich extrem spannend, Hut ab von der Leistung. Aber ja, im Endeffekt im Skifliegen braucht es manchmal der richtige Knopf oder die richtige Schraube, die angezogen wird und dann funktioniert es am nächsten Tag. Es ist fast schon ein bisschen Magie auch dahinter, ja.
Schauen wir noch auf die Leistungen deiner Landsleute. Ich meine, jetzt wenig überraschend, dass Gregor de Schwanden der Beste von ihnen war, wie ich auch fand, sehr solide Leistungen insgesamt. Nicht ganz so weit vorne, wie wir ihn im Saisonverlauf schon gesehen haben, aber weiterhin beständig vorne mit dabei, ist allerdings der Einzige, der es in die Punkteränge geschafft hat. Was sagst du zu den Eidgenossen?
Ja, beim Gregi kann ich mich dir nur anschließen, habe ich das Gleiche gesehen. Am Sonntag war es fast ein bisschen schade nach seinem dritten Platz, nach dem ersten Durchgang. Ich glaube, er ist schon von Sprung zu Sprung, hat er mehr und mehr rausgehabt, wie man jetzt da ganz nach unten kommt, hat es dann auch gezeigt, dass es geht. Und dann beim zweiten wurde er auch ein bisschen, ja, verarscht, dass sie dann verkürzt haben, glaube ich, direkt vor ihm und dann
Stimmt,
wieder.
ja.
Es war dann auch ein bisschen komisch, dann war es noch extrem nahe zusammen dort in den Top 10. Und dann braucht es halt wenig, dass es zurückgeht. Aber ich bin mir sicher, dass das Wochenende Vertrauen gegeben hat für die nächsten Skiflug-Wettkämpfe und auch für die anderen Wettkämpfe, die noch anstehen. Dann die anderen beiden Schweizer bei den Jungen. Soviel ich weiß, sind das die ersten Skiflugerfahrungen. Der Yannick hat sich ein bisschen schwerer getan. Einen Sprung habe ich gesehen, der war so früh am Schanzentisch. Dann geht es dann leider einfach nicht. Der Felix hat es eigentlich sehr gut gemacht. Braucht sicher einfach noch ein bisschen Zeit. Und beim Kilian, ja, er hat, glaube ich, am Anfang ziemlich Mühe gehabt. Von ihm weiß man ja auch, dass er beim Skifliegen eher ein bisschen zu kämpfen hat. Und dennoch hat er gestern, ja, hat es dann ganz knapp für die Quali nicht gereicht, aber hat das Wochenende eigentlich für sich persönlich mit einem, das Gegenteil von einem weinenden Augen, einem Lächeln auf dem Gesicht
Ja.
abschließen können, ja.
Ja. Ja, ganz, ganz spannend, was mir in dem Zuge noch aufgefallen ist, der Yannick, Nachname Wasser, war schon Skifliegen in Vikersund in der letzten Saison, nur ist es nirgendwo aufgetaucht, weil er bei seinem einzigen gewerteten Sprung disqualifiziert wurde. Deswegen hatte der laut FIS auch keine offizielle PB, aber er ist schon weiter geflogen als das, was er jetzt in Oberstdorf gemacht hat. Fragt mich nicht, warum das dann nicht zählt. Keine Ahnung, er ist die Weite ja schließlich geflogen, aber ja, das noch als kleiner Funfact dazu. Und die Erfahrung, die du bei Gregor de Schwanden angesprochen hast, dass er da irgendwie ja unter der Anlaufverkürzung zu leiden hatte und dann beziehungsweise auch von sehr ungünstigen Windverhältnissen, die hat aus deutscher Sicht ja auch Andreas Wellinger machen müssen am Sonntag. Gerade als man so auch bei ihm das Gefühl hatte, Mensch, jetzt hat er den Bogen allmählich raus, hat er dann vom Wind so eine Watschen bekommen. Und das ist ja auch kein Zufall, dass wir jetzt erst über die Leistung der DSV Adler sprechen. Ich bin mal so ehrlich und sage, das Wochenende hat genau meine Erwartungen getroffen. Also ich habe mir nicht erwartet, dass da irgendeiner groß auftrumpft. Also sie haben im Prinzip das geliefert, was ich mir im Vorfeld ausgemalt habe. Siehst du das anders oder würdest du auch da sagen, auch das hat sich in den letzten Wochen so ein bisschen angedeutet?
Ja, eigentlich mu muss ich dir schon recht geben, obwohl ich jetzt ja, der Karl hat es, finde ich, sehr gut gemacht. Ist jetzt zwar auch schon Skiflug-Weltmeister, von dem her kann man auch nicht mehr sagen, dass er der typische Kleinschanzenspringer ist, was man ja früher gerne mal ihm so zugeschrieben hat. Und sonst, ja. Bei den anderen ist es halt schon eher vielleicht so, dass jetzt nicht die sind, die beim Skifliegen noch eine Schippe wieder das von vorne oben drauflegen können. Und wenn alles gut zusammenpasst, dann oder die Saison sonst schon gut läuft, dann logischerweise wären sie jetzt auch wieder vorne mit dabei gewesen. Aber die letzten Wochenende haben leider so ein bisschen das gezeigt schon, was jetzt dann auch rausgekommen ist, ja.
Ich gebe dir hundertprozentig recht. Also Karl Geiger ist meiner Ansicht nach vielleicht sogar aktuell der einzige Deutsche, der wirklich an seinem Leistungslimit springt und fliegt. Und dann wirst du halt am ersten Tag in dem Sinne Zehnter und am 11. Tag Elfter, weil halt da ein Stefan Kraft in der Wertung ist. Dieser Skiflugtitel ist gerade im ZDF sehr, sehr oft erwähnt worden. Und da tue ich mich weiterhin schwer damit, weil ich sage, das war eine ziemlich außergewöhnliche Skiflug-WM in Planitza damals. Also einerseits auch da Rückenwind plus ganz andere Schanze halt auch noch. Und das 1:1 auf Oberstdorf zu übertragen, finde ich immer schwierig. Aber umso mehr hat es mich dann für ihn gefreut, dass er so ein gutes Wochenende abgeliefert hat. Ich finde auch Philipp Raimund muss man immer so ein bisschen ausklammern. A, hat er jetzt noch nicht die ganz große Erfahrung auf den Flugschanzen. Und B, korrigiere mich gerne, wenn du es anders siehst. Er ist für mich nicht der geborene Skiflieger. Auch von seinem Sprungstil her. Aber umso enttäuschender ist es dann natürlich, wenn man sieht, wo Andreas Wellinger und Pius Paschke landen. Also ironischerweise, klar, für Paschke ist es eine Aufwärtstendenz, nachdem wie Zakopane gelaufen ist. Und bei Andy Wellinger wartet man immer noch so, dass der Knopf wirklich endgültig aufgeht.
Ja, beim Pius habe ich zwar, da fand ich es fast ein bisschen schade, weil ich habe gedacht, ja doch, jetzt hat er den Dreh eher wieder draus und dann einen Sprung habe ich gesehen, wo dann einfach ein bisschen zu fest am Limit schon war und vielleicht sogar für die Skiflugschanze dann halt einfach, ja, too much, zu aggressiv ist. Aber ja, gerade nach Zakopane habe ich auch das Gefühl, hat das dem Pius gut getan, da doch ein paar Sprünge recht runterzusetzen und zu merken, okay, ja, wenn ich es zusammenkriege, bin ich doch noch mit dabei und der weiß genau, wenn er es, ja, wenn er dann noch alles zusammenkriegt, dann ist er auch noch ein paar Plätze weiter vorne und dass er jetzt die ganze Saison mit Platz 1 durchspringt, wäre eine Riesensensation gewesen. Von dem her gilt es für ihn, denke ich, eher mal einfach jetzt wieder auch den Anschluss dort nach vorne zu finden, was sicherlich mit diesem Wochenende ein guter Schritt war.
Wir haben ja jetzt nach Willingen noch diesen Überseetrip aus Lake Placid, dann auch mit einem Mixteam-Springen und dann Sapporo. Wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, dass man entweder beide Stationen oder zumindest eine, gerade auch im Hinblick auf die WM, und kann jetzt nur noch das einzige Saisonziel für das deutsche Team sein, dann auslässt und sagt, okay, wir nehmen uns mal raus und bereiten uns konzentriert mit akribischem Training auf die WM nochmal vor. Wäre das eine Maßnahme aus deiner Sicht?
Ja, grundsätzlich wieso nicht. Also der Pius, der im Weltcup immer noch sehr, sehr weit vorne ist, würde ich jetzt dort nicht rausnehmen. Außer er setzt sich persönlich völlig andere Ziele jetzt mit dem neuen Zwischenstand, was sein könnte. Aber grundsätzlich, wenn man sowas machen will, dann ja, wieso nicht dann, wenn es über See geht, wo man so oder so noch dann mit Energieverlust durch Jetlag oder was auch immer. Oder was man in Kauf nehmen kann. Darum wäre es, wenn man sich rausnehmen möchte, dann würde ich es auch so machen. Entweder wenn es nach Japan geht oder dann halt nach Amerika, ja.
Dann sind wir mal gespannt, wie das im deutschen Team angegangen wird. Ich persönlich bin auch sehr gespannt, was unser lieber Tobi zu dieser Folge zu sagen hat. Der wäre heute sehr gerne dabei gewesen. Er hat allerdings Probleme mit seinem Auto, deswegen ist er heute leider verhindert. Er konnte uns auch keine Sprachnachrichten des Grandlers schicken. Somit müssen oder wie auch immer bleiben die uns heute leider Gottes erspart, aber er sagte schon, es wird sicherlich genug Gelegenheiten geben, noch was loszuwerden. Aber wir sind ja froh, dass wir nicht nur über das Männerskispringen sprechen, denn sonst würden wir jetzt mit einem relativ tristen Ende diese Folge hier abschließen. Wir haben noch ein paar Wettkämpfe der Frauen zu besprechen in Zao, nämlich ganze drei an der Zahl, darunter auch das erste und das einzige Superteam im Saisonverlauf. Es wirkt ein bisschen verloren im Kalender. Ich weiß noch gar nicht, ob wir jemals in der Folge darüber gesprochen haben. Deswegen frage ich dich das jetzt einfach. Wie stehst du eigentlich zu diesem Wettbewerbsformat?
Wir hatten, glaube ich, schon irgendwo oder bei irgendeiner Folge hatten wir es schon mal auf dem Tisch, aber ich finde es eigentlich ein mega cooles Format. Ja, es gibt ein bisschen neuer oder die Karten werden wieder neu gemischt. Das haben andere Nationen vielleicht, ja, Vorteil nicht, aber wenn sie gerade zwei Springer haben, die gut in oder zwei Springerinnen, die gut in Form sind, dann kann es viel anders aussehen, weil wie bei den anderen Teamwettkämpfen. Und also ich mag die Wettkampfserie, finde ich spannend.
Deswegen eigentlich schade, dass es tatsächlich nur einmal im Saisonverlauf irgendwie stattfindet. Ansonsten haben die Frauen ja auch nur noch ihr klassisches Teamspringen bei der Weltmeisterschaft in Trondheim. Dann wird noch mal was ganz anderes sein, weil Da könnte ich mir vorstellen, dass sich die Kräfteverhältnisse durchaus verschieben, weil, wie du sagst, es gibt sicherlich genug Teams, die zwei starke Springerinnen haben. Auf vier gesehen bin ich mal gespannt, wie das läuft und ob wir da vielleicht dieselben Siegerinnen sehen wie jetzt am Samstag. Denn das Teamspringen hat Deutschland gewonnen mit Celina Freitag und Agnes Reisch vor Norwegen, Terminian Bjørset und Erin Maria Kvandal und Österreich, Jacqueline Seifritzberger und Eva Pinkelnick. Das 10. Podest für Österreich in einem Frauenteamspringen in Serie. Das ist auch eine bemerkenswerte Statistik. Es las sich jetzt von den Positionsverschiebungen her und wenn man es jetzt nur im Live-Ticker verfolgt hat, vielleicht gar nicht mal so spannend, aber es war die ganze Zeit ziemlich knapp und dann ist im allerletzten Sprung erst die Entscheidung gefallen, denn Erin Maria Kvandal ist bei ihren 102,5 Meter gestürzt. Du hast dir den Sturz vorhin nochmal im Video angeschaut. Kannst du ausmachen, was da schiefgelaufen ist, sage ich mal so salopp?
Ja, was man gesehen hat, ist, dass sie halt einfach allgemein ein bisschen Mühe hat mit dem Landen nach wie vor. Und gerade wenn es dann weitergeht, landet sie sehr unstabil. Ja, dazu kam ein kleiner Verschneider mit viel Druck, den sie nicht standhalten kann. Und dann ja, eigentlich relativ ein unspektakulärer Sturz, sorry, wenn ich so sage. Aber ja, halt gewisse Unsicherheit dabei. Verschneider mit dazugekommen und dann geht es dann relativ schnell und man liegt leider im Schnee.
Es hätte ja auch gar nicht so viel gefehlt, dass sie es sogar noch über die Sturzlinie schafft. Dann wären die Abzüge gar nicht mal so krass gewesen und Norwegen hätte dieses Teamspringen gewonnen. Es gab dann einen Kommentar von Norwegens Teammanager Jan-Erik Aalbu, der gemeint hat, dass die Jury grundsätzlich zu weit hat springen lassen und die Sicherheit so ein bisschen missachtet hat. Ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, da halte ich sogar dagegen und sage, also wenn eine Athletin einen halben Meter über Hilsa springt, dann brauchen wir nicht drüber zu reden, dass das irgendwie zu weit gegangen ist. Und mir haben Trainer auch schon oft genug gesagt, ja, wir wünschen uns, dass weiter springen gelassen wird, dass wir selber am Ende das letzte Wort drüber haben, um den Red Button dann einzusetzen, dass der nicht völlig überflüssig ist. Das ist ja in ihrem Fall sogar passiert. Also sehe ich jetzt nicht den Grund, warum man da ausgerechnet die Jury für verantwortlich machen muss, dass sie da gestürzt ist oder gefährdet wurde.
Sehe ich absolut gleich. Also ich bin leider nicht bis morgen früh wach geblieben, um mir die Wettkämpfe anzuschauen, aber ja, rein wenn ich also ja, die Weiten von den Springerinnen sehe, ja, also eigentlich kann man sagen, war es endlich mal ein gescheiter Wettkampf,
Ja.
wo man die ja, Damen auch runterspringen ließ, was eigentlich mega cool ist, also mega cool ist, weil die können Hillsize springen, das gibt eigentlich keinen Grund, dass die nicht dort runterfliegen sollten. Und ja, was halt dann höchstwahrscheinlich mit dem Teammanager von der Norwegerin zusammenhängt, ist, dass halt dann leider beim Sturz der Kvandal der Sieg flöten gegangen ist. Aber man dürfte also ja, man dürfte aus Coach-Sicht auch weiter verkürzen, wenn man weiß, die springt so oder so dort runter und sie hat Mühe mit der Landung. Von dem her, ja, eigentlich bisschen Quatschaussage, aber ja.
Ich könnte mir sogar noch vorstellen, dass vielleicht auch mit reingespielt hat, dass sie ja unter der Woche ja, eine Springerin quasi ins vorzeitige Saison aus noch verabschieden mussten. Denn Silja Opseth hat ja die Diagnose Seitenbandverletzung bekommen nach ihrem Sturz in Sapporo. Wie gesagt, Saison ist leider vorbei. Operiert werden muss sie zum Glück nicht. Aber ich finde, der Rest des Teams macht weiterhin einen hervorragenden Job. Also klar, die beiden im Superteam. Sowieso auch eine Anna-Odine Ström, weiterhin unfassbar stabil und Terminia Bjørset stand jetzt muss ich aufpassen, dass ich mit den Tagen nicht durcheinander komme, es war der Freitag, stand sie auf dem Podium als Zweite hinter Nika Prioz und vor Eva Pinkelnick. Finde ich eine sehr spannende Athletin, auch eine, die sich jetzt mehr und mehr da vorne festgebissen hat und ich würde sogar sagen, das ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die ihren ersten Weltcupsieg holen kann.
Sehe ich gleich. Also, so viel wie ich mitbekommen habe, ist ja, die hat sich so stabil über die Jahre hinweg ja, etabliert, dort entwickelt und Ich denke, das gibt auch Vertrauen, dass wenn man nicht einfach mal so, einmal zuvor, einmal irgendwo im Mittelfeld, einmal ganz hinten, dann ja, gebe ich dir nur recht, ist es eine Frage der Zeit, wo es dann mal alles zusammenpasst und die eins schlussendlich dann aufleuchtet.
Dann haben wir ja jetzt sogar drei Namen in der Verlosung, bei denen das bald passieren könnte. Denn Uli und ich hatten letzte Woche über Selina Freitag und Lisa Eder diskutiert. Ich hatte mich auf Selina Freitag festgelegt, sie auf Lisa Eder. Was würdest du denn sagen? Welche von den dreien macht's als erstes?
Wer es als erstes macht, hättest du mich letztes Jahr gefragt, hätte ich auf Selina getippt. Definitiv nicht auf Lisa, weil die ist jetzt eher dieses Jahr in Fahrt gekommen. Und bei der Thea, also ich würde immer noch auf ja, Selina tippen. Aber ganz ehrlich, das kann alle in alle Richtungen ausschlagen. Schwer zu sagen.
Ja, also einen Teamsieg hat Selina Freitag ja jetzt auf jeden Fall auch schon geholt. Diese Saison ja schon, dadurch, dass sie mit Agnes Reisch zusammen das Superteam bestritten habt. Und ihr merkt da draußen, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, es fehlt der Name Katharina Schmid bis dato. Und das hat einen Grund. Sie ist nämlich nur 16. und 12. Im Einzel geworden, der 16. Platz vor diesem Superteam. Und dann war Bundestrainer Heinz Kutin so konsequent und hat gesagt, also in der Form stellen wir sie vielleicht besser nicht auf und er sollte recht behalten, schlussendlich. Sie hat an diesem Wochenende auch das gelbe Trikot an Nika Preuß verloren. Hatte so das Gefühl, sie ist auch wieder nicht so richtig reingekommen. Und ganz symptomatisch fand ich sogar den Sonntag. Da ist sie nach dem ersten Durchgang Achte, sogar in Schlagdistanz aufs Podium und springt dann im zweiten Durchgang schätzungsweise einen Meter zu spät ab. Kannst du ja sicherlich nachvollziehen, wie kann sowas passieren? Und vor allem die wichtigste Frage aus Ihrer Sicht, wie stellt man diesen Fehler, wenn es denn einer ist, jetzt am besten ab?
Gut, das Spätabspringen ist noch ein relativ angenehmer Fehler, weil da weiß man einfach, dass man früher anfangen muss und dann wieder stimmt. Ja, ist noch schwer zu sagen. Ich meine, dass sie gewinnen kann, hat sie dieses Jahr schon, nur schon dieses Jahr genug oft gezeigt. Und wieso es jetzt in Japan vielleicht nicht mehr so gut lief, ja, das kann viele Gründe haben, aber zeigt eigentlich auch ein bisschen, wie stark das Feld bei den Frauen vorne innen auch schon ist, dass ja auch eine Katharina dann, wenn es nicht zusammenpasst, irgendwo nur noch in der Top 20 ist, aber ich denke, die ist Profi genug, dass sie auch hier wieder die richtigen Schrauben anzieht, dass es dann wieder nach ganz vorne geht. Und gerade wenn es jetzt nach Japan geht, kann es mal sein, dass man vielleicht irgendwie Mühe hat mit dem Jetlag, mit dem Rhythmus. Vielleicht ist irgendwie, es schneit viel dort, die Spur zieht vielleicht nicht gleich weg. Da spielen so viele Faktoren rein, wo es dann einfach nicht ganz will wie sonst und dann landet man einfach 10 Plätze weiter hinten.
Ja. Oder aber du bist Jacqueline Seifritzberger und sagst, ich springe so gerne in Japan, ich fühle mich da so wohl und in Sao stehe ich sowieso gerne auf dem Podium und gewinnst das Springen dann am Sonntag vor Irene Maria Quandal. Und Nika Priots ist jetzt die sechste Siegerin aktuell in der laufenden Saison und das bei, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, 14 Einzelwettbewerben. Das ist eine ganz, ganz ordentliche Zahl. Spricht auch wieder dafür, wie umkämpft die Plätze vorne sind, aber was man ja bei ihr wirklich sagen muss, sie ist jetzt 34 Jahre jung geworden, hat auch schon einige Verletzungen hinter sich, die drittälteste Springerin im Feld und seit und nicht übertrieben 20 Jahren Weltspitze. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, finde ich.
Absolut, ja. Und gerade das, was du angesprochen hast, nach so vielen Verletzungen noch, ja, ich meine, das nagt dann schon immer an einem, wenn ich bin zum Glück selbst nie richtig schlimm verletzt gewesen, aber kann mir durchaus vorstellen, wenn man einfach mal ein Jahr komplett ausfällt, dass man sich dann wieder hinraffelt, zum einfach weiterzukämpfen und weiterzukämpfen, schon ziehe ich den Hut ab, ja. Oder ziehe ich den Hut davor, ja.
Ja. Und vor allem dann so weit zu springen. Also da ist sie ja sogar ganz offen und sagt, mir ist es sogar lieber, wenn es nicht ganz so weit geht. Aber dass sie das auch kann, hat sie an diesem Wochenende bewiesen, hat sie letztes Jahr in Willingen bewiesen. Deswegen bin ich jetzt sehr gespannt, was sie am kommenden Wochenende liefert. Und ich bin auch gespannt, ob Lisa Eder dann wieder mit dabei sein wird. Die war jetzt in Sao nicht dabei. Es hieß dann vom Team, ja, das hatten wir im Vorfeld schon so abgemacht, dass sie die Japan-Reise quasi nur zur Hälfte macht, also nur Sapporo und dann nach Hause fährt, den Fokus auf die WM-Vorbereitung legen. Jetzt könnte man ja zumindest mal die Frage stellen, wäre es nicht eine Idee gewesen, das anders zu machen, denn immerhin lag sie bis dato noch ganz aussichtsreich im Kampf um Platz 3 in der Gesamtwertung.
Ja, ich finde es dann irgendwie noch spannend, dass man nur also dass man eigentlich beschickt, aber dann nur zur Hälfte. Also, wenn, dann hätte ich es gerade komplett weggelassen, Entschuldigung, wenn ich so sage. Ja, aber kann auch sein, vielleicht mag sie Zahn nicht so. Soviel ich weiß, reist man nochmal zusätzlich. Ein paar extra Stunden kommen auch nochmal obendrauf. Nach Sapporo hat man immerhin recht. Ja, Zwischenhalt in Tokio und dann ist man etwa mal dort, aber trotzdem, ich finde dann für den Körper das Krasseste, finde ich, wenn man halt den Biorhythmus komplett eigentlich verarscht, mit Jetlag zurückkommt und das zieht dann auch an den Kräften und dann hätte ich es eigentlich lieber gerade ganz weggelassen, ja.
Ja, sind wir mal gespannt, ob sich das dann für sie ausbezahlt in Richtung WM, weil das ist das Schlagwort, was da im Vordergrund stand im Statement von Cheftrainer Bernhard Metzler. Bin ich mir auch gerade noch nicht so ganz schlüssig, bin ich auch ehrlich mit euch. Wir haben noch eine Reihe an persönlichen Bestleistungen zu erwähnen, neben der von Thea Mbiljan-Björset. Die zweite wurde Agnes Reisch, hat ihren vierten Platz am Freitag egalisiert. Ich glaube, auch da können wir uns darauf einigen. Ist nur eine Frage der Zeit, bis die mal aufs Podium springt. Dann haben wir Annika Belshaw aus den USA, die aktuell von den beiden Geschwistern klar die bessere ist. Sie ist 15. geworden, auch am Freitag. Taja Bortlai aus Slowenien hat ihren 19. Platz eingestellt. Alvine Holz, die Berlinerin, muss man immer wieder dazu erwähnen, finde ich, ist 20. geworden. Erster Top-20-Platz für sie. Und damit vergebe ich jetzt auch schon mal im vorauseilenden Gehorsam den Adler des Wochenendes bei den Frauen, Anna Twardosz aus Polen. Aktuell so ein bisschen, ja, fast schon Einzelkämpferin, auch wenn die Polinnen im Superteam dabei waren. Da war aber die Teamkollegin eher Handicap als Hilfe, deswegen sind die auch nur 12. geworden. Aber Platz 24 am Freitag und am Sonntag dann Platz 19, erster Top-20-Platz für sie. Finde ich herausragend genug, um ihr diesen Adler zu geben, weil das ist eine Springerin, an die hat man in Polen gar nicht mehr geglaubt, auch vor gar nicht allzu langer Zeit. Und das ist jetzt die, die da die Top-Platzierungen holt. Also deswegen ziehe ich da in dem Fall meinen Hut vor. Und dann an die bleibt uns noch zu vergeben, der Adler bei den Männern. Und ich finde, da gibt es vielleicht einen ganz offensichtlichen Kandidaten, der aus Japan kommt, aber aktuell teilweise in Deutschland lebt, nämlich Naoki Nakamura, denn mit dem habe ich vor dem Wochenende so gar nicht gerechnet.
Ja, er hat schon zwar einzelne Sprünge gehabt, auch schon während der Tournee, wo er dann mal ziemlich gut dabei war, aber dass er es jetzt beim Skifliegen so stabil runterbringt, da war ich selbst auch sehr, sehr positiv überrascht und für mich sehr erfreulich, weil er ist ein mega flotter Typ. Mit Platz 9 und 16, wenn ich es richtig im Kopf habe oder jetzt noch nachgespickt habe, definitiv verdient, ja.
Also honorable mention wäre sicherlich noch Jewgen Marusiak gewesen, der Ukrainer. Auch das irgendwie eine abgefahrene Geschichte, dass ausgerechnet er quasi auf den Flugschanzen auch zu Höchstform aufläuft. Aber ich glaube, da fällst du ein ähnliches Urteil wie bei Timi Seitz, auch wenn das natürlich nicht die ganz identischen Platzierungen sind mit Platz 16 und 22. Der Mann hat einfach ein sehr gutes Flugsystem und vor allem die Skistellung ist einfach wie
Absolut, ja.
maßgeschneidert auf die Flugschanzen.
Ja, also was jetzt bei ihm noch, ich denke auch, der ist so ein bisschen ein Fliegengewicht, eher Kleinathlet, kommt dann auch noch auf eine Skiflugschanze vielleicht zugute, wenn man nicht ganz so viel Power braucht zum Runterkommen, sondern einfach die fliegerischen Fähigkeiten. War, glaube ich, zwar in Titisee auch schon Zwölfter, von dem her hat er es dort auch
Ja.
schon bewiesen, aber dort war wieder Aufwind, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber ja, also ich finde auch, okay, da können wir uns drauf einigen, gerade wenn ich den Flug vom Samstag im Kopf habe, wo er auf, wie weit ist er gekommen? 226, fünfter Erste, der war schon echt schön, ja.
Ja. Dann loggen wir das so ein. Er war gerade, also er war gut, aber dann nicht gut genug, um zu sagen, das fällt noch in die Adler-Kategorie, weil ab einer gewissen Platzierung wird's dann schwierig. Dann haben wir auf jeden Fall noch eine leider etwas traurige Meldung heute reinbekommen. Und zwar ist Baldur Preiml verstorben. Wer jetzt mit dem Namen nichts anfangen kann, der Mann ist auch schon 85 Jahre alt gewesen. Ehemaliger österreichischer Cheftrainer und Lehrer am Skigymnasium Stams gewesen. Das war der Mann, der das allererste österreichische Dreamteam geformt hat, hat so Namen trainiert wie Toni Innauer, Armin Kogler und Hubert Neupert, der, wie gesagt, heute leider Gottes verstorben. So die erste richtige Trainergröße, auch mit modernsten Methodiken. Ich habe heute noch eine Überschrift von der Freien Presse gelesen. Der Mann war so gut, dass ihn ein Fußballverein verpflichten wollte, hat er aber dankend abgelehnt. Aber der Mann weilt jetzt leider nicht mehr unter uns, aber sicherlich einer, der ein großes Erbe im Skispringen hinterlassen hat. Und dann machen wir jetzt noch den allerletzten thematischen Schwenk und schauen voraus auf Willingen, auf die Mühlenkopfschanze. Gewissermaßen mein Heimweltcup, wenn man denn so will. Bist du auch einige Male runtergekupft? Was kannst du uns zu dieser Schanze und zu diesem Event sagen? Worauf dürfen wir uns da freuen?
Ich meine, der Event an sich, ja, ein Riesenhighlight, das Skispringer, weil einfach eine Bombenstimmung dort ist. Keine Ahnung, wie viele Zuschauer, aber da geht schon manchmal recht die Post ab, was nicht überall ganz so extrem ist. Von dem her nur schon eine Ehre, dort zu springen, auch wenn es nicht gut läuft. Und ja, die Schanze, größte Großschanze, oder? Habe ich es richtig im Kopf?
Ja,
Ja, von dem
korrekt.
her war das für mich persönlich auch immer nur schon wegen der Schanze ein Highlight, was und ja, doch nochmals ein bisschen weiter geht wie auf ein anderer, also auf den anderen Großschanzen. Und das macht einfach jedem Skispringer oder jeder Skispringerin Spaß, wenn es weit fliegt. Auch wenn die Männer jetzt vom Skifliegen kommen, aber Willingen ist schon recht geil.
Aber für die könnte ich mir vorstellen, ist der Umstieg sicherlich einfacher von der Flugschanze auf die kleine Flugschanze in Willingen, anders als für die Frauen, die jetzt von der K95 kommen.
Ja, wenn es jetzt noch Aufwind hat in Willingen, ist dann schon fast gleich wie beim Skifliegen in Oberstdorf. Aber ja, der Unterschied sollte dann eigentlich nicht mehr so extrem sein. Obwohl ich persönlich jetzt, ich weiß nicht, irgendwie vom Skifliegen dann wieder auf die Großschanze ist dann schon noch auch eine rechte Umstellung, weil Skifliegen selbst da haut man sich einfach schon nochmals anders raus wie auf der Großschanze. Ich würde jetzt behaupten, dass es relativ ähnlich ist im Schlussmoment, aber ja, ist jeder auch wieder individuell, oder? Da
Ja.
streiten sich die Geister.
Da bin ich gespannt, wer sich grundsätzlich leichter tut. Die Frauen haben zwei Wettkämpfe, wenn man das Mixteam mit einberechnet. Leider nur ein Einzelspringen, die Männer entsprechend an der Anzahl drei. Los geht's am Freitag um 11 Uhr bzw. 13:30 Uhr mit dem Training. Dann haben wir um 16:10 Uhr das Mixteam. Samstag 11 Uhr und 12 Uhr Quali und Einzel der Frauen. 14:30 Uhr und 16 Uhr Quali und Einzel der Männer. Und am Sonntag dann 14:30 Uhr und 16:10 Uhr Quali und Einzel der Männer zum krönenden Abschluss. Ja, wenn du soweit nichts mehr auf dem Zettel hast, lieber Andi, dann würde ich sagen, machen wir die Flugshow-Folge für diese Woche dicht. Dann darf ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir trotz müdem Geist und müdem Körper dir die Zeit genommen hast für uns heute.
Ja, danke dir, danke euch. Gibt es nicht viel mehr zu sagen und ich würde mal behaupten, freuen wir nicht behaupten. Ich denke, wir sollten uns einfach auf Willingen freuen und gespannt auf das nächste Wochenende sein.
So machen wir es. In diesem Sinne, viel Spaß mit den Wettkämpfen am Wochenende und fliegt, soweit es geht.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Re-Evolution.